Schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute Gedanken machen über das Thema das Wort unser Leben. Zu Anfang lese ich einfach einen Text, den Jesus gebetet hat, bevor er seine Jünger verlassen hatte, weil er ans Kreuz ging, um zu sterben für die Welt. Da lesen wir in Johannes 17, Jesus betete, Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast.
In die falsche Richtung.
Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Ja, alles, was mein ist, gehört dir und was dein ist, gehört mir. Und ich werde in ihnen erkannt und geehrt. Ich habe ihnen deine Botschaft, dein Wort weitergegeben. Nun hasst sie die Welt, weil sie nicht mehr zu ihr gehören, so wie auch ich kein Teil von ihr bin. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins seien. Soweit mal der Text, den Jesus gebetet hatte, den Johannes uns festgehalten hat. Und wir wollen uns heute mal einfach Gedanken machen über drei Fragen. Was ist das Wort, wo im griechischen Logos steht? Was wird durch das Wort von uns erwartet? Und wie gehen wir mit dem Wort um? Was ist das Wort? Was ist das für ein Wort, nachdem sich die Menschen in Vers 6 gerichtet haben? Das in Vers 14 weitergegeben wurde, das in Vers 17 die Wahrheit genannt wird und an das Menschen in Vers 20 glauben werden und dadurch ewiges Leben haben, wie es in Vers 3 gesagt wird. Wir stoßen hier an ein Geheimnis, das uns Johannes am Anfang seines Evangeliums mitteilt. Johannes schreibt ganz am Anfang von seinem Evangelium, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. In ihm war Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Jesus, der Christus, der Messias, ist das Wort, das am Anfang war, das bei Gott war, der Gott war, durch den alles geschaffen wurde, der das Licht für die Menschen wurde, der Mensch wurde und unter uns lebte, der uns Gott nahe brachte. Und uns Gott, unseren Vater, erklärte, der die Wahrheit ist. Jesus, das Wort, ist der, der die katastrophale Trennung zwischen Gott und dem Menschen, die durch den Ungehorsam der Menschen, durch die Sünde entstanden ist, aufgehoben hat, indem er sich selbst opferte und den Tod, das Urteil über die Sünde der Menschen stellvertretend für mich, für dich auf sich genommen hat. Gott hat dieses Opfer angenommen und Jesus am dritten Tag von den Toten auferweckt. Und jeder, der seine Verlorenheit erkennt, so sagt man, das heißt, seine Unfähigkeit erkennt, wirklich gut zu sein. Und damit anerkennt, dass er die Trennung zwischen ihm und Gott nicht aufzuheben in der Lage ist. Und diese Rettung, dieses Opfer, das Jesus für uns getan hat, nämlich den Lohn der Sünde zu tragen, in Anspruch nimmt, der darf wieder mit Gott in Beziehung treten. Der bekommt das ewige Leben, für immer in Beziehung mit Gott leben zu dürfen. Jesus ist unsere einzige Hoffnung, wenn wir auch heute an Toten Sonntag denken, ist die einzige Hoffnung, ist unser Schicksal, ist unser Leben ein Leben, das nicht mehr im Tod endet. Die Hoffnung der Christen, der Jesus-Nachfolger, endet nicht mit dem Tod, sondern danach wartet ein Leben auf uns, das wir innerlich uns alle wünschen. Ein Leben ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Gewalt, ohne Krieg, ohne Hunger, ohne Konflikte, ohne Missverständnisse, ohne Schuld. Ein unbegrenztes Leben in Fülle bei Gott, das erwartet uns. Aber Jesus ist nicht mehr als Mensch auf der Welt anwesend. Und das war auch Jesus bewusst, deswegen sagte er schon damals zu seinen Jüngern, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht, aber ihr kennt ihn. Denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein. Ich komme wieder zurück. Der Vater wird euch in meinen Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Und die ganze Bibel, sowohl das Alte Testament als auch wie das Neue Testament, ist das Wort, in dem wir alles erfahren, was wir über Gott wissen können, was wir wissen sollen, was Gott uns zu sagen hat, was Jesus uns über Gott mitgeteilt hat. Alles, was darüber hinausgeht, ist Spekulation, sind menschliche Ansichten, ist nicht die Wahrheit, ist nicht Gottes Wort. Das muss man heute immer wieder betonen, weil so viele Spekulationen und Ansichten unterwegs sind, die man nicht in der Bibel findet. Aber die Menschen glauben, das sei aus der Bibel. Paulus schreibt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Das ist das Wort. Was wird von uns erwartet? Was lesen wir in Markus 1? Jesus predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Was wird erwartet? Ganz einfach, ganz schlicht, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Aber das setzt voraus, wir müssen das Wort hören, wir müssen das Wort lesen. Wenn wir das Wort nicht kennen, können wir nicht umkehren. Warum sollten wir umkehren? Wohin umkehren? Wenn wir das Wort nicht kennen, können wir auch nicht glauben. Ja, woran glauben? Das heißt, das Wissen um Gottes Wort, den Inhalt der Bibel zu kennen, ist ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt frage ich euch einfach mal, wer von euch hat denn die Bibel schon einmal von vorne bis hinten durchgelesen? Bitte mal um Handzeichen. Das ist wie mit den Beipackzetteln von Medikamenten. Wer liest die schon ganz durch? Manchmal hat ein Medikament seltsame Nebenwirkungen, die sogar lebensgefährlich sein können. Manchmal sind wir entsetzt, wenn so eine lebensbedrohliche Nebenwirkung eintritt. Aber wir hätten es wissen können, wenn wir den Beipackzettel ganz gelesen hätten. Hätten wir doch. Manchmal lesen wir ihn erst, wenn das Unerwünschte bereits geschehen ist. Geht es uns oft nicht genauso mit der Bibel? Im Psalm 119 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Aber wenn wir es nicht kennen, kann es auch nicht Licht auf unserem Weg sein. Was sind dann die Konsequenzen? Manchmal stecken wir da in Sackgassen fest oder landen im Sumpf. Beziehungen werden belastet oder zerbrechen. Unsere Gesundheit nimmt Schaden. Unsere Psyche wird durch Schuld ins Dunkle gedrückt. Unsere Hoffnung zerbrechen. Und wir wundern uns. Hätten wir doch. Wir haben vorhin gelesen, dass der Geist uns auf den richtigen Weg bringt. Aber das kann er nur, wenn wir mit Gott im Gespräch bleiben und auf ihn hören, indem wir die Bibel lesen. Er bringt uns auf den richtigen Weg, wenn wir das Wort kennen, wenn er uns in unserem Inneren daran erinnern kann. Wenn nichts da ist, dann haben wir auch kein Licht. Deswegen ist einfach so wichtig, das zu lesen, was unser Licht und unser Leben ist, die Bibel. Wie gehen wir mit dem Wort um? Mit dem Wort Gottes, mit der Bibel war es zu allen Zeiten schon immer schwierig. Aber in unserer Zeit wird es immer schwieriger. Da gibt es so viele Bücher, die von sich behaupten, Gottes Wort zu sein. Neben der Bibel gibt es den Koran, da gibt es das Buch Mormon, da gibt es die Veden und die Bhagavad Gita des Hinduismus, da gibt es die fünf Klassiker des Konfuzius, das Kojiki des Shintoismus in Japan, der Avesta des Zoroastrismus und so weiter. Alles Bücher, Worte Gottes. Was ist denn jetzt Gottes Wort? Was ist denn Wahrheit? Was in vielen Köpfen der Menschen von heute herumgeistert, beruht auf einer verhängnisvollen Lösung, die Lessing in der Ringparabel vorgeschlagen hat. Was ist die Wahrheit? Die Antwort, das können wir nicht wissen. Jeder soll für sich selber herausfinden, was für ihn die richtige Religion ist, hat Lessing vorgeschlagen. Du hast deine Religion, ich habe meine Religion. Ist Gottes Wort denn so beliebig? Man könnte ja jetzt einfach mal so vom wissenschaftlichen Standpunkt einfach mal die Heiligen Schriften so rational betrachten und überlegen, was ist denn überhaupt glaubwürdig? Und wenn wir da mal so rangehen, dann stellt man fest, wenn wir uns die Bibel mal von dem Standpunkt aus betrachten, dass sie eine Glaubwürdigkeit hat, die heraussticht. Es gibt da einen Vortrag, den hatte ich vor einiger Zeit mir mal angeschaut, über die Glaubwürdigkeit der Bibel auf der Webseite offen.bar. Ist interessant, offenbar. In dem Dr. Markus Till viele Gründe auflistet. Ich möchte euch einfach mal einige nennen. Wenn wir von den Worten Gottes oder von historischen Dokumenten reden, dann ist immer die Frage nach der Überlieferungsqualität. Denn was vor 2000, 3000, 1000 Jahren geschrieben ist, wir haben ja keine Originale, wir haben Abschriften von Abschriften von Abschriften von Abschriften und die halten wir in der Hand und lesen und fragen dann, stimmt das überhaupt noch so? Und wenn wir dann zum Beispiel mal einen Historiker, der zur Zeit der ersten Christen im Römischen Reich gelebt haben, den Tacitus angucken, was wir über das Römische Reich wissen, wissen wir aus den Geschichtsbüchern, die damals die Historie, die aufgeschrieben hat, der Tacitus. Und die älteste Kopie, die wir von dem Tacitus haben, ist aus dem 9. Jahrhundert. Gelebt hat er im 1. Jahrhundert. Und von ihm haben wir dann so eine zweistellige Anzahl von Abschriften. Und die kann man so nebeneinander legen, vergleichen. Beim Abschreiben passieren ja auch ab und zu Fehler, Schreibfehler und vielleicht eben eine Zahl vertauschen und so. Wenn man die nebeneinander liest, kann man dann, wenn man vergleicht, so ungefähr rausnehmen, das wird wohl dann so gewesen sein. Und dann hat man eine Grundlage, sagt, okay, so hat das sich damals zugetragen. Das geben uns die Abschriften von dem Tacitus her. Wie ist das mit der Bibel? Da gibt es die Urschriften, das sind griechische Handschriften. Die älteste Kopie, die wir haben, ist aus dem 2. Jahrhundert. Geschrieben wurden sie im 1. Jahrhundert. Und wir haben von griechischen Abschriften bis ins 15., 16. Jahrhundert hinein 5700 Abschriften. Die sind in einer digitalen Bibliothek, kann jeder reinschauen, in der Uni Münster angelegt und wurden dort erforscht und miteinander verglichen, um rauszufinden, okay, wo hat man Abschreibefehler. Und das Interessante ist, aufgrund dieser riesigen Anzahl kann man sehr genau sagen, was war wirklich das Original. Und wenn man dann guckt, wo die Abweichungen sind, stellt man fest, keine der Abweichungen verändert den Sinn dessen, was da drin steht. Es gibt Abschriften, da fehlen Teile, andere sind es drin. Das kann man, wenn man das zusammenführt, muss man sagen, also so eine Überlieferungsqualität gibt es von keinem anderen Buch. Von keinem. Zu einem Punkt, ein anderer Punkt. Das, was wir in der Bibel lesen, hat alle Eigenschaften von einem authentischen Augenzeugenbericht. Das ist nicht etwas Erfundenes. Da werden Personen, Funktionen genannt, Orte, Zeitgeschehen, Jahreszeiten mit Naturbeschreibung und so weiter. Und alle diese Dinge sind historisch verifizierbar und belegt. Das ist nicht irgendwas Erfundenes, wie manches von den anderen Büchern, wo man sagt, ja, das ist so idealisiert. Nein, da reden Augenzeugen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Ein anderer Punkt ist der Erfolg dieser Botschaft während der Zeit der Augenzeugen. Es gibt keine historischen Dokumente, die den Aussagen von Tod und Auferstehung von Jesus Christus widersprechen oder dafür irgendwelche Beweise nennen. Und beim Tacitus kann man nur lesen, dass es so ein bisschen seltsam ist, dass ein Jesus gegeben hat, der gekreuzigt wurde, von dem gesagt wird, er sei auferstanden. Aber es keiner sagt, hier ist der Beleg, der ist gar nicht auferstanden. Und gerade auch, wenn wir die Bibel lesen, da werden die Leute ermutigt, aber da fragt doch die Augenzeugen. Da gibt's doch noch 500 von, die ich kenne. Kannst du hingehen und fragen. Ein anderer Punkt ist auch die extreme Opferbereitschaft dieser Zeugen. Na gut, für ein Märchen werde ich nicht allzu viele Opfer bringen. Wenn es brenzlig wird, dann sage ich, okay, war nicht so gemeint. Jakobus, der leibliche Bruder von Jesus, der ihm während seiner Lebenszeit, als er mit ihm zusammengelebt hat, nicht geglaubt hatte, wird nach dem Tod und der Auferstehung zu einem Glaubenden und einem Nachfolger von Jesus, der sich am Ende sogar dafür umbringen lässt. Lässt man sich für ein Märchen über seinen Bruder umbringen? Weil die am Ende, komm mal, halt, halt. Jo. Hab ich vergessen weiter zu blättern. Der Markus Till führt noch 10 weitere Gründe auf, warum das, was wir in den Händen halten, wirklich glaubwürdig ist. Wenn man daran Zweifel hat, und dann sollte man wirklich mal sich fragen, welche Gründe habe ich? Sind die wirklich stichhaltig? Aber wenn wir die Bibel für uns als glaubwürdig akzeptieren können und dass sie geoffenbartes Wort Gottes ist, so versteht sich die Bibel selber, das wird ihr nicht von außen zugesprochen, schon in den Propheten sagen, Gott hat mir gesagt und reden von Gott zu den Menschen. Wenn es Reden Gottes ist, dann begegnen wir heute einem großen Chor von Theologen, auch evangelikalen Theologen, die sagen, ja, die Bibel ist für uns wichtig. Aber weil sie von Menschen geschrieben wurde, ist sie zuerst Menschenwort. Und wir müssen herausfinden, was davon wirklich Worte Gottes sind. Dann werden unsere Maßstäbe und Kriterien angesetzt, um zu entscheiden, was noch Gottes Wort ist. Das ist wie, wenn ihr eine Mitschrift dieser Predigt einem Freund geben würdet und ihn bitten würdet, euch zu sagen, welche Sätze dieser Predigt von mir stammen könnten und welche nachträglich eingefügt oder verändert worden sind. Macht das Sinn? Ich denke, da sind wir uns einig, dass das keinen Sinn macht, um nachher zu sagen, jetzt wissen wir, was der Martin Wilke gepredigt hat, wenn der Freund da entschieden hat, was da gesagt worden ist. Aber für die deutsche Theologie scheint das seit 200 Jahren Sinn zu machen. Man fühlt sich berufen, alles in Frage zu stellen und selber definieren zu dürfen, was an der Bibel Gottes Worte sind. Wenn wir mal annehmen, dass in der Bibel die Menschen, die von Gott inspiriert waren, das aufzuschreiben, was wir heute in den Händen halten und damit in der Bibel der zu uns reden, der uns geschaffen hat, der Schöpfer des Universums, macht es Sinn, wenn wir entscheiden, was er gesagt haben könnte? Warum machen wir das eigentlich? Es ist offensichtlich, dass Gott Dinge gesagt hat, die uns nicht gefallen. Und wenn wir darüber entscheiden können, dann, dann fallen sie halt raus. Und das passiert heute ständig. Mittlerweile auch in evangelikalen Kreisen, selbst in unserem Bund, gibt es solche Diskussionen. Ein weiterer verhängnisvoller Umgang mit der Bibel ist, dass wir ihren Inhalt nicht mehr im Zusammenhang lesen. Wir kennen ja manchmal auch nicht so genau, was da drin steht. Nicht im Zusammenhang lesen und zu verstehen versuchen und auch nicht mehr fragen, ob unser Verstehen auch zu dem Kontext, zu der ganzen Bibel passt, sondern unser Gefühl dann darüber entscheidet, was richtig und wichtig ist. Ein Schlagwort ist Liebe. Wenn etwas aus Liebe geschieht, dann ist es richtig. Dabei ist das Kriterium für Liebe unser Gefühl, wie es sich anfühlt. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. Aber was hat Jesus gesagt? Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich? So werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Die Frage ist, woran misst sich die Liebe? An dem, wie Jesus gelebt hat. Und wie hat Jesus gelebt? Er sagt selber in Matthäus 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er hält sich an das von Gott gegebene Wort, was damals er in den Händen hielt. In Johannes 8 sagt er, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Er sagt, ich sag euch nur das, was mein Vater mir gesagt hat. Oder im Vers 38, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Liebe misst sich an dem, wie wir mit dem umgehen, was uns Gott, der Vater, lehrt. Das steht in der Bibel. Wir können an Jesus, dem Messias, beobachten und lernen, wie er damit umgegangen ist und wie es auch in unserem Leben umgesetzt werden kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ich am Anfang sagte, merken wir, das können wir gar nicht. Und das Evangelium ist, darum brauchen wir Jesus, weil er gesagt hat, ich komme und mache Wohnung bei euch. Durch meinen Geist, durch die Kraft, die euch fähig macht und verändert. Und deswegen brauchen wir das Wort. Und dann können wir anfangen zu leben, wie das Wort uns sagt. Auch Johannes schreibt das auch nochmal in seinem Brief an die Gemeinde, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das ermöglicht uns das Evangelium. Was wollen wir heute mitnehmen? Erstens, das Wort, das uns aus der Todverfallenheit rettet, ist Jesus. Und in ihm haben wir eine Hoffnung, die nicht mit unserem Todestag endet. Das Zweite, wir müssen dieses Wort kennen, dass es uns Licht auf unserem Weg ist und sein kann. Gott kann uns nur retten und durch seinen Heiligen Geist führen, wenn wir auf sein Wort hören. Und das Dritte ist, wir müssen uns unter das Wort stellen und nicht über das Wort stellen und eigenmächtig entscheiden, was wir hören wollen und gelten lassen wollen. Es gilt das, was der leibliche Bruder Jakobus von Jesus gesagt hat, den man dann als Märtyrer umgebracht hat. Jakobus hat gesagt, es genügt aber nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Das wünsche ich euch. Amen.